Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Wann ist ein Mann ein Mann? Das sang der deutsche Sänger Herbert Grönemeyer im Jahr 1984 und fügte dem eine ganze Reihe Antworten bei, zum Beispiel Männer weinen heimlich, Männer sind einsame Streiter oder auch Männer sind allzeit bereit. Grönemeyer zählt da einige griffige Aussagen auf und man mag meinen, das sind alles Klischees, aber sie haben doch einiges auch zu tun mit Rollenmodellen, die Männer ausfüllen oder denen Männer auch begegnen. Was sind Männer denn eigentlich? Was für Rollen haben sie heute, 26 Jahre nach dem Song und ungefähr 40 Jahre, nachdem die emanzipatorische Bewegung der Frauen begonnen hat? Will man einigen Soziologen von heute glauben, scheint da doch einige Unsicherheit zu herrschen. Darüber reden wir in einem ersten Teil mit zwei Männern, Ernst Buchmüller, Fernsehproduzent bei Dreisat, und mit Silvano Cerutti, Autor und Journalist aus Solothurn. Und bevor es irgendwelche Klagen wegen Quoten gibt, sei noch gesagt, dass nächste Woche das gleiche Thema debattiert wird, allerdings dann mit zwei Frauen, mit Katharina Fischer und Marcy Goldberg. Also zuerst einmal dieses, Silvano Cerutti, welchen Männerrollen sind Sie denn als Kind, als kleiner Junge begegnet?
Eigentlich mit den klassischen, also der Mann bringt das Geld nach Hause und die Frau verwaltet den Haushalt. Bis die Emanzipation die Ehe meiner Eltern erreichte, von da weg wurde es dann turbulent.
Okay, Ernst Buchmüller?
Silvano ist über 20 Jahre jünger als ich und bei mir war es eigentlich gleich, nur einfach wurde es nicht turbulent, es wurde nur bei mir dann zum Schluss turbulent, aber bei meinen Eltern eigentlich nicht. Also ich war in den 50er, 60er Jahren ein Kind und da war alles ganz normal, obwohl meine Mutter zur Arbeit ging, das hatte aber finanzielle Gründe und sie hatte dann trotzdem durch die Arbeit eine gewisse Unabhängigkeit und trotzdem oder zusätzlich die klassische Doppelbelastung Beruf und Familie. Haushalt war ganz bestimmt nie eine Domäne meines Vaters. Und den Aufbruch, also das, was du vorher, Silvano, gesagt hast, das ist dann bei mir wirklich halt einfach auf der Straße passiert. 68 war ich 16 und da hat das begonnen. Wir haben in Zürich die erste Männergruppe 1976 begonnen. Es ist lustig, wenn ich so die Männerprogramme von den Softies heutzutage lese, dann sind das eigentlich dieselben, die wir da schon gemacht haben. Und wir haben im November 78 eine erste Männerstunde im Radio gemacht, auf DRS1. Und die Sendung hieß Die neuen Männer kommen.
Und was hat denn die Männergruppe 1976 postuliert für Forderungen?
Wir haben postuliert, dass es uns wichtig ist, dass wir die Frauen als Gegenüber nehmen und nicht einfach als Sexualobjekt. Wir haben postuliert, dass die Frauen klar selbstbestimmend seien. Wir haben postuliert, dass wir Gefühle haben und die auch ganz klar darlegen müssen. Also ich meine, alles das quasi, was in diesem Song von Grönemeyer drin war, das wurde auch auf die Fahne geschrieben, dieser Männergruppe.
Sie haben vorhin betont, dass Silvano Cerutti 20 Jahre jünger sind. Und wenn man jetzt aber Ihnen beiden zuhört, bevor die turbulente Phase im Leben Ihrer Eltern begann, Silvano Cerutti, das scheint doch eigentlich im Prinzip genau dasselbe zu sein. Ernst Buchmüller beschreibt eine Situation und Sie beschreiben eigentlich die gleiche Situation, nur mit 20 Jahren Unterschied.
Ja, das denke ich schon.
Sie überrascht mich aber maßlos, muss ich dir ehrlich sagen. Weil ich denke ja eigentlich, wir haben spätestens da begonnen, uns mit diesem ganzen Quatsch konkret auseinanderzusetzen, als du geboren wurdest. Und warum sprechen wir heute überhaupt immer noch darüber? Weil mir ging es ja nie um diesen Kampf, also Geschlechterkampf. Kampf finde ich ja eine kriegerische Sprache und Krieg finde ich nicht gut. Punkt.
Aber warum sprechen wir denn drüber?
Ja, eben das frage ich mich, weil eigentlich, darf ich noch schnell, eigentlich finde ich, das Wichtigste ist eigentlich, dass ich mein Gegenüber, ob das ein Mann oder eine Frau ist, dass ich mein Gegenüber als das nehme, was er oder sie ist und akzeptiere und nicht in irgendwelche Schublade stecke und irgendwas verlange von oder meine müsste sein als, sondern einfach, dass ich ein offener Mensch bin.
Ja, warum? Warum? Ich denke, jede Veränderung braucht ihre Zeit. Sie beginnt meistens in einer verhältnismäßig kleinen Gruppe und bis sie dann so in breiten Bevölkerungsschichten angekommen ist, das dauert. Und ich zähle meine Eltern jetzt mal zu der breiten Bevölkerungsschicht. Ja, warum wir heute immer noch darüber sprechen? Ich schätze, man hat wahnsinnig viel darüber nachgedacht, was eine Frau ist. Zu Recht. Man hat nicht wahnsinnig groß darüber nachgedacht, was denn ein Mann neuerdings ist, sein sollte, sein könnte. Die Diskussion ist etwas untergegangen.
Ich kann euch einfach was zitieren aus dem Jahr 1970. Und das ist das erste Men's Center, das in Berkeley gegründet wurde. Und da gab es ein Manifest. Das Manifest beginnt mit: Wir als Männer möchten unsere volle Menschlichkeit wieder haben. Wir wollen nicht mehr länger in Anstrengung und Wettbewerb stehen, um ein unmögliches und unterdrückendes männliches Image zu erreichen. Hart, schweigsam, cool, gefühllos, erfolgreich. Beherrscher der Frauen, Führer der Männer, reich, brillant, athletisch, heavy und so weiter. Also etwas muss falsch gelaufen sein, weil das alles schon auf dem Papier steht und die Leute auch schon wirklich gesagt haben und nicht nur gesagt haben, sondern auch gelebt haben. Ich meine, ich kann auch aus meiner näheren Geschichte erzählen. Ich habe nicht wenige Freundinnen und Freunde, die Kinder haben. Ich habe selber keine Kinder, die Kinder haben. Und es gibt darunter auch ein Beispiel von einem Paar, das von Anbeginn klar war, er, der Mann, schaut zu den Kindern, sie, die Frau, hat eine Firma und ist sehr aktiv in der Firma. Es wurde nie zur Diskussion gestellt, ob der Mann jetzt nichts arbeite oder so. Es wurde von Anbeginn ganz klar gesagt, natürlich ist das Arbeit. Und was mich überrascht, dass die jüngeren Generationen trotzdem Männer immer noch komisch anschauen, die nur, Anführungsstriche, Haushalt oder die nur Kinderbetreuung machen.
Nochmal zu Ihrem Eindruck, Silvano Cerutti. Also mich würde das schon interessieren, woher kommt dieser Eindruck? Ist das etwas total Persönliches oder hören Sie das auch, wenn Sie mit Leuten reden, Ihrem näheren Umfeld oder so, dass es da dieses Vakuum Mann gibt?
Naja, ich habe es nicht studiert, ich habe es nicht erforscht, ich kann nur von meinen persönlichen Eindrücken sprechen. Aber ich denke schon, dass einerseits, um auch noch auf Sie einzugehen, Ernst Buchmüller, gewisse Vorstellungen, wie ein Mann neuerdings sein könnte, gar nicht attraktiv sind, um eine Breitenwirkung zu entfalten. Das heißt, ich habe mit Männern zu tun, die haben gefährliche Berufe. Da ist es überhaupt nicht angebracht, dass sie ihre Gefühle zeigen. Bei anderen Berufen durchaus, aber dort, es wäre sehr hemmend. Das ist mal das eine. Das
also zum Beispiel, was wäre da ein Beispiel, was ich mir vorstellen kann?
Ich habe mit einem Berufsfeuerwehrmann gesprochen, der eben auch gerufen wird, wenn ein Selbstmörder auf der Strecke liegt.
Aber der hat doch das auch Angst, wenn er da in Aktion ist.
Natürlich hat er auch Angst und er wird auch darauf geschult, mit dieser Angst umzugehen. Aber es ist sehr verpönt, darüber zu sprechen, außerhalb der Briefing-Sitzungen, also außerhalb eines ganz bestimmten, definierten Rahmens. Und das kann ich irgendwie verstehen.
Das heißt, es wäre dann mehr im gesellschaftlichen Rahmen, wird es dann schwierig.
Im gesellschaftlichen Rahmen wird es schwierig. Es war auch ganz spannend zu beobachten, wenn ich mich unter Kulturschaffenden bewege und ich werde gefragt, wie geht's? Dann kann ich sagen, ja, heute gerade nicht so gut, das ist völlig normal. Wenn ich aber mit diesen Männern unterwegs bin und die fragen mich, wie geht es, und ich sage nicht gut, dann sind sie irritiert. Das passt nicht in ihr Bild.
Aber da sind wir doch ganz am Anfang, eine Split Personality. Also dann fühle ich was anderes, als ich wirklich bin. Und das ist ja der Anfang des Endes. Also wenn ich nicht so sein kann, wie ich wirklich bin, dann bin ich nicht richtig.
Ja, aber ich glaube nicht, dass diese Männer das Gefühl haben, sie seien nicht richtig. Das gehört für sie dazu. Mhm.
Trotzdem, das scheint ja mehr als nur eine persönliche Angelegenheit zu sein. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Fachliteratur anschauen, da scheint, wenn man da so einen Thermometer ansetzt bei der Gesellschaft, da scheint dann doch einiges auf Männerseite im Unklaren zu sein. Also ich zitiere jetzt nur mal eines, Walter Holstein, Autor, der sich verschiedentlich äußert dazu zur Männerrolle und da wieder ein Stück zurückgewinnen möchte. Der hat 2008 ein Buch geschrieben, das heißt, was von meine übrig blieb, Krise und Zukunft des starken Geschlechts. Das ist noch nicht so wahnsinnig lange her und er beklagt darin unter anderem, es gäbe keine positive Definition von Mann mehr, nur negative. Empfinden Sie das auch so, Ernst Buchmann?
Nein, weil ich habe mich als Mann immer positiv definiert. Also ich habe mich als Mensch positiv definiert oder versucht wenigstens positiv zu definieren. Und ich sehe eigentlich nicht, dass ich als Mann negativ belastet bin. Ich finde sowieso, also was mir in diesem Zusammenhang, auch mit diesem Buch im Zusammenhang in Sinn kommt, das ist die Absenz der Männer bei den Männern. Also sehr häufig definieren sich Männer durch Beziehungen, meistens durch Beziehungen zu Frauen oder durch Beziehungen zu ihrem Job. Aber Männer sind in der heterosexuellen Welt des Mannes eigentlich nicht präsent, außer in der Kumpel-Ebene, zum Beispiel im Fußballclub oder was immer, was ganz wichtig ist eigentlich so. Aber immer als also das habe ich so erlebt, wenigstens als Konkurrenzteil und nie einfach als Gesprächspartner, als Gegenüber.
Also eigentlich mehr als Funktion.
Ja, oder wirklich als Konkurrenz. Also ich denke mir, wenn wir über Männer und Männerrollen und Frauenrollen sprechen, dann müssen wir das auch aussprechen. Die Männersexualität ist eine andere als die Frauensexualität. Und klassisch ist es so, dass die männliche Sexualität aggressiver ist als die weibliche. Jetzt will ich da nicht eine große Diskussion vom Laden reißen, aber das ist eine Tatsache, dass Männer genauso das Bedürfnis haben, in den Arm genommen zu werden und gestreichelt zu werden und beschützt zu werden, ist auch eine Tatsache. Aber sie können es offensichtlich immer noch nicht zugestehen. Das macht mich ein bisschen krank.
Ja, dem würde ich zustimmen. Also es ist nach wie vor schwierig. Ich habe mich auch gefragt, wann, in welchem Rahmen können Männer Gefühle zeigen? So im Allgemeinen. Und das ist nach wie vor entweder in betrunkenem Zustand oder in der Kunst.
Oder im privaten Rahmen.
Oder im privaten Rahmen, genau.
Ist das der einzige Ort, wo das geht? Ernst Buchmüller, was sagen Sie dazu?
Ich muss nochmals differenzieren. Ich glaube, also ich gehe jetzt nochmal zurück zum Sex, weil das ist das A und O unseres Lebens, glaube ich eben. Und ich bin ein schwuler Mann, der schwul sozialisiert wurde und der immer auch sehr emanzipierte Beziehungen gelebt hat. Und ich behaupte, die schwulen Männer haben eine andere Beziehung zu sich als Mann und zu ihren Männern als die heterosexuellen Männer. Ich stelle das in den Raum. Ihr seid zwei heterosexuelle Männer, also sagt mir, ob das stimmt oder nicht.
Wenn Sie mir sagen, wie sich das definiert, dann sage ich Ihnen, ob ich da zustimme oder nicht.
Es definiert sich für mich, dass das mein Gegenüber nicht primär eine Gefahr für mich ist, sondern ein Gegenüber.
Ich muss jetzt auch etwas behaupten, ich oute mich jetzt als heterosexueller Mann, der hoffentlich die gleichen Ansichten teilt. Also das wäre ja eigentlich das Ziel.
Es wäre das Ziel, ja. Ich erlebe es allerdings tatsächlich oft so, dass eine unausgesprochene Konkurrenz im Raum steht.
Und wie ist das unter Frauen? Das werden wir dann nächste Woche herausfinden beim zweiten Kulturstammtisch zum gleichen Thema.
Das hat ja die Männer wahnsinnig durcheinander gebracht, dass diese Frauen plötzlich miteinander gut auskommen konnten und sich auch gern hatten. Oder? Das war die Riesenkrise in den 70er Jahren bei den Männern, dass die Frauen sich selber gegenseitig begnügten. Das war ja auch der Anfang der Frauenbewegung, als alle Frauen gesagt haben, ich muss jetzt auch mal Sex mit einer Frau probieren. Oder? Das hat die Männer unheimlich verunsichert, weil plötzlich waren sie nicht mehr da, wo sie sonst waren, nämlich an dem Punkt, wo sie sagen konnten, wie es wirklich, wo es lang geht.
Also das jetzige Unbehagen eigentlich nichts anderes ist als die riesengroße Verlustangst, dass man seine Position verliert.
Ich weiß es nicht, ob es eine Verlustangst ist. Ich glaube wirklich, es geht darum, sich einander zu akzeptieren als das, was wir sind. Wir sind verschieden, keiner ist gleich wie der andere. Und das heißt auch, zu akzeptieren, dass jemand anders ist. Und niemand muss so sein wie ich. Aber niemand soll mir auch dienen, sondern nur wenn ich bin und du bist und wir uns treffen und uns gegenseitig akzeptieren, nur dann können wir wirklich miteinander umgehen.
Also ich habe das Gefühl, das mit dem Dienen, das hat sich so ein bisschen abgeschwächt. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so präsent, gar nicht mehr so ein Problem. Aber das mit dem sich gegenseitig akzeptieren, das ist nach wie vor eine gewaltige Herausforderung. Also in Diskussionen über Frauenbilder, Männerbilder erlebe ich sehr oft, dass sie in der kürzester Zeit in ein wehleidiges, sich gegenseitig anklagendes, wer ist der Ärmere von uns beiden ausarten. Und das hat auch...
wir hatten jetzt jahrhundertelang, wurden wir unterdrückt zum Beispiel?
Nein, es ist mehr im Sinn von, aber ich mache so viel und ich tue das und ich tue dieses, aber wir machen auch so viel und wir haben immer noch nicht die gleichen Chancen und ihr seid die Bösen und so. Es geht immer gleich in dieses Vorwurfsvolle hinein.
Das ist diese Softie-Haltung, oder? Ich passe mich doch an, ich bin doch ein guter Mann. Oder? Ich bin doch nicht dieser Mann, gegen den du kämpfen musst. Ich schlag dich ja schließlich nicht. Also ich meine, das sind diese Rollenmuster. Und es geht aber, in dieser Argumentation geht es nicht um eine Selbstdefinition und eine Selbstbestimmung. Nicht, ich bin so und so, sondern ich bin nicht so und so.
Ja, genau. In dieser Diskussion geht es um Macht und nicht um Selbstbestimmung.
Aber da haben wir es ja schon. Also existiert eine negative Definition dessen, was der Mann ist und was er meint, sein zu müssen zur Frau hin, und nicht eine positive.
In diesem Umfeld ja. So erlebe ich das, ja.
Ich lege noch mal was ran, was meinen Sinn kommt. Warum ist das landläufige Klischee, dass schwule Männer heterosexuelle Frauen viel besser verstehen als heterosexuelle Männer ihre Frauen? Warum ist das Klischee da? Liegt was da drin? Ich weiß es nicht. Ich frage uns, oder?
Also eine gute Frage. Ich denke schon, dass das was dran ist.
Der heterosexuelle Mann muss sich ja auch vorwerfen lassen, ein Frauenversteher zu sein, wenn er mit Frauen auskommt.
Das ist das eine. Das andere ist auch die Frage, wie ist das Verstehen definiert? Also ich muss ein anderes Beispiel machen, wo es für mich schneller zu erklären ist. Es wird beispielsweise beklagt, Männer hätten kein Gespür dafür, einen Raum schön einzurichten. Was heißt das genau? Also, als ich meine Wohnung schön eingerichtet hatte, kam meine Partnerin und sagte, das ist eine typische Junggesellenwohnung. Also ist die Definition doch ganz klar, eine schöne Wohnung ist schön, wenn sie eine Frau schön findet. Ein Mann versteht eine Frau dann, wenn er so funktioniert oder so denkt, wie sie denkt. Das ist doch nicht so.
Ja, aber wie soll denn dieser Mann sein?
Er soll so normal wie möglich sein, er soll so sein, wie er sein will.
Ja, gerne.
und nicht in Beziehung zu. Schon in Beziehung zu, aber nicht in Bezug zu. Ich definiere mich ja als der Mensch, den ich bin, der das denkt, der das lebt, der das sagt, was er meint. Ich sage ja nicht was, nur damit jemand mich gut findet, zum Beispiel.
Trotzdem nochmal zu diesem Unbehagen, das da in der Luft offenbar ist. Also jetzt komme ich mal mit den extremistischen Haltungen, die es auch gibt. Die Interessengemeinschaft Antifeminismus IGAF, die ließ da kürzlich eine ganz hässliche Drohung in den Zeitungen abdrucken. Sie wollten nämlich die Frauenhäuser in der Schweiz auffliegen lassen, weil dort, ich zitiere, Männerhass geschürt werde, Zitat Ende. Und das stammt von diesem Leiter dieser Interessengemeinschaft. Wenn so etwas ausgestoßen ist, will mir einfach scheinen, irgendwie ist das auch vielleicht die Speerspitze, die extremistische, deren Inhalt wir nicht unbedingt diskutieren müssen, aber es ist doch die Speerspitze dessen als Gradmesser eines Unbehagens, das da ist.
Aber Erik, das ist dieser René Kuhn, der sogar von der SVP in Luzern ausgeschlossen wurde. Und ich glaube einfach, es ist wie müßig, über sowas zu diskutieren. Dass es Frauenhäuser braucht, dass es Orte braucht, wo Frauen, die missbraucht wurden, einen Raum haben, wo niemand anders hinkommt, ist, das muss man gar nicht darüber diskutieren, finde ich. Es gibt auch sehr viele missbrauchte Männer, respektive Knaben, und die brauchen ebenfalls einen Raum, einen sicheren Raum, wenn sowas passiert ist.
Gut, jetzt nochmal. Ja, das finde ich auch. Diese extremistische Position, die brauchen wir nicht zu diskutieren. Spannender finde ich, dass es Vereinigungen gibt von geschiedenen Vätern, die beklagen, dass sie zu wenig Zugang zu ihren Kindern bekommen. Und es ist ja auch nach wie vor so, dass bei einer Scheidung die Kinder sehr oft der Frau zugesprochen werden. Das ist ein Stück weit undenkbar scheint, dass ein Mann für seine Kinder sorgen kann.
Warum ist das eigentlich so?
Das frage ich mich auch.
Weil das ist ja auch mein Gefühl. Also ich bin kein Rechtsanwalt. Mein Gefühl ist ja quasi, dass bei der Scheidung wirklich die Kinder zur Frau kommen. Aber es ist ja wohl klar, dass ein Mann genauso für Kinder aufkommen kann und sorgen kann und sich darum bekümmern kann wie eine Frau, oder?
Also ich fand es einfach auffällig, dass nach der Scheidung von Bohrer und Fielding, als ihm das Sorgerecht zugesprochen wurde, dass dann ein Artikel erschien, in dem sich eine Juristin zitieren ließ mit den Worten, ich hoffe, das ist ein Präzedenzurteil.
Aber ich meine, das sind ja auch die Klischeevorstellungen, oder? Es ist genau so, also Bohrer kann sicher nicht um seine Kinder sich kümmern, oder? Warum soll er nicht?
Ja eben, warum soll er nicht? Ja.
Wenn ich nochmal darf, Ernst Buchmüller, ich verstehe Ihren Appell an den gesunden Menschenverstand, auch im Verhältnis von Mann zu Frau und in Paarbeziehungen überhaupt ganz generell. Aber trotzdem nochmal, Da gibt es einen kanadischen Professor für Anthropologie an der Rutgers University in New Jersey, Lionel Tiger, ein wunderschöner Name. Ich hoffe, dass der nichts Programmatisches meint. Aber der gab kürzlich im Tagesanzeiger einen ganz langen Artikel zur Geschlechterdiskussion. Und der fordert unter anderem bei den Gender Studies auch dazu noch Male Studies, also wo es dann um die Männerrolle gehen soll. Und ich zitiere mal aus diesem Interview: Wie die Männer es auch machen, es ist falsch. Wenn sie die herrschenden Zustände kritisieren, sind sie die Waschlappen oder reaktionäre Frauenfeinde. Wenn sie sich an der Emanzipation beteiligen wollen, heißt es, shut up, es ist dein Job, Geld nach Hause zu bringen. Also das ist ja jetzt wiederum ein Herr, der vielleicht aus einem anderen Blickwinkel kommt als die IGAF, aber trotzdem auch etwas zu beklagen hat.
Ich finde es sehr gut, dass er fordert, es soll Man-Studies geben, unbedingt, oder? Das ist überhaupt nicht erforscht. Und das Zweite ist, die können mir nochmals so viele Vorwürfe machen. Das interessiert mich als Mann doch einfach nicht. Weil das ist ja, ich muss ja nicht weinerlich dann in der Ecke sitzen und sagen, ja, ich bin ein Armer und ich hab so und so viel Schlechtes gemacht. Sondern es geht ja darum, zum die Realität anzuschauen, und wenn ich mich in der Realität schlecht benehme gegenüber einem anderen Menschen, gegenüber einer Frau, gegenüber einem Mann, wenn ich sexistisch bin, dann ist es ein Beispiel, das auf den Tisch kommen muss. Aber nicht einfach, ich bin prinzipiell einfach, weil ich ein Mann bin, ich weiß nicht, jetzt schlechter oder so.
Die neue Rolle muss noch gefunden werden. Jetzt ein Beispiel aus meiner Jugend. Ich war ungefähr 16 Jahre alt und ich gehöre zu einer Generation, in der noch die Standardtänze geübt wurden am Samstagabend. Da ging man in einen Kurs und dann wurden die Frauen auf einer Seite des Saals aufgereiht und die mussten dann warten, bis die Partner sie erlöst haben aus ihrem Zustand als Mauerblümchen, und die Männer mussten dann alle losrennen. Jetzt inzwischen haben wir uns darüber unterhalten, wie sich die Frauen dort gefühlt haben. Haben wir uns über die Männer doch nicht genügend unterhalten, was die dabei fühlten bei genau diesem gleichen Sinn? Sind wir inzwischen weiter?
Ich glaube, es geht, ja, ich weiß nicht, ob wir weiter sind. Das Beispiel zu Beginn hat uns ja gezeigt, dass wir immer um dieselben Sachen diskutieren den letzten 30 Jahren. Ich finde aber, es geht vor allem um Rollenmodelle und respektive um Vorbilder. Das ist ein altes Wort und das hat eigentlich überhaupt keine Gültigkeit mehr. Aber trotzdem, ich meine, wo sind unsere Rollenmodelle heute? In den Castingshows, bei den Rapstars?
Ja, wie sehen denn die Männer aus? Die sind ja durchs Band weg, wenn ich das mal auch noch sagen darf. Mir will es wenigstens scheinen, die sind ziemlich viel konservativer als in meiner Jugend, als Aufbruchstimmung herrschte.
Den Eindruck habe ich auch und der erschreckt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht genau, woher er rührt. Es könnte sein, es gibt Indizien aus der soziologischen Forschung, dass Männer von Jugendlichen in erster Linie als abwesend wahrgenommen werden, also vor allem Väter. Die sind auf Arbeit. Und was daraus resultiert, ist eine schlechte Auseinandersetzung und ein fehlendes Vorbild, was ein Mann sein kann und wie er sein kann. Und daraus folgt dann oft ein Rückschritt in ganz konservative Modelle. Ich finde auch, dass in den Generationen unter mir eine gewisse Homophobie wieder ganz salonfähig wird. Und das erschreckt mich.
Es ist ja auch so, die Abwesenheit der Väter hat nicht nur was mit dem Job zu tun, sondern auch mit der Tatsache, dass es in der Schweiz eine 50-prozentige Scheidungsrate gibt. Dann gibt's eben die Patchwork-Familie, und ein Kind nimmt nicht zwangsläufig dann den Freund der Mutter als Rollenmodell an. Also ich glaube, da ist auch Nachholbedarf, oder?
Aber ich glaube nicht, dass die 50-prozentige Scheidungsrate das Problem ist. Ich halte vielmehr die Haltung, die hinter den Scheidungsurteilen steht, für problematisch. Also in Frankreich beispielsweise ist klar bei einer Scheidung, es gilt 50-prozentiges Sorgerecht. Es wird 50-50 geteilt und man schreitet erst ein, wenn das irgendwie nicht funktioniert. Davon sind wir in der Schweiz ja weit entfernt.
Ich habe was ganz Komisches gefunden, wo ich nicht so genau weiß, was ich davon halten soll. Es ist wieder mal eine amerikanische Erfindung. Es heißt Boys to Men. Und es ist eine Organisation, die sich so quasi auf das Banner schreibt, dass ehrenamtliche Mentoren junge Männer durch ihre Pubertät begleiten sollen. So quasi, und verstehen wir das bitte jetzt nicht falsch, ich hoffe, es ist nicht falsch zu verstehen, die Onkels, aber eben nicht...
So als
nicht,
Götti.
Den Götti wirklich. Und das ist ja eine, das gibt's, die Organisation gibt's offensichtlich mittlerweile in der Schweiz auch. Und die Idee ist wirklich, dass eine außenstehende ältere Person einen Mann werdenden Jungen begleitet mit Rat, wie er so quasi ein anderer oder ein emanzipierter Mann sein kann oder wird. Ich fand das eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt.
Doch, ich denke, es bringt etwas. Wenn ich mich richtig erinnere, kommt die ganze Sache aus der Arbeit in amerikanischen Ghettos, wo sich die Väter sehr oft aus dem Staub machen, die Jungen zurückgelassen werden bei ihren Müttern, die alleinerziehend und von Sozialhilfe abhängig ein bisschen überfordert sind. Und man konnte, glaube ich, die Kriminalitätsrate senken mit so einem Programm, dass es jetzt auch außerhalb dieses Rahmens angewendet wird. Warum nicht?
Ganz zum Schluss noch, meine Herren, wir haben nicht mehr wahnsinnig lang Zeit, aber wenn Sie noch eine Hoffnung hätten, wie sich das gestalten soll in Zukunft.
Ich hätte die Hoffnung, dass wir uns ein bisschen besser verstehen, und zwar in unserer Verschiedenheit. Also ich habe manchmal das Gefühl, Männer sind so schwer zu verstehen wie amerikanische Literatur, weil man bisher nur die deutsche gewohnt war. Da geht es plötzlich nicht mehr um tiefsinnige Gedanken, um empfindsame Handlungen, sondern es geht darum, dass irgendetwas gemacht wird. Aber was sich dahinter versteckt, das ist das Entscheidende.
Und ich würde mir wünschen, dass wir Männer bleiben und Frauen bleiben, aber dass wir wirklich einander akzeptieren in dem, was wir sind, und uns gegenseitig unterstützen und lieben.
Das war der Kulturstammtisch auf DRS4 News. Unser Thema waren heute Männerrollen. Nächste Woche reden wir nochmal über Männerrollen, diesmal aber mit zwei Frauen. Heute zu Gast waren Ernst Buchmüller und Silvano Cerruti. Mein Name ist Eric Facon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.